Hallo und herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht. Ich mache gleich weiter mit der Reihe Was geschah am Ostermorgen? Wissen Sie, für mich ist Ostern so etwas wie der Nordstern meines Lebens, der Peilpunkt, der Orientierungspunkt, an dem ich immer wieder neu ausrichten kann. Und gleichzeitig bleibt Ostern auch ein riesiges Geheimnis, das doch über unseren Verstand, über unsere Erkenntnisfähigkeit hinausreicht. Aber, und darum geht es mir heute, es gibt ein paar Hinweise, die uns wirklich zum Nachdenken bringen können, ja faszinieren. Hinweise auch historischer Art. Zum einen ist es die sehr, sehr große Einigkeit, mit der die allerersten Christen von der Auferstehung erzählen. Die Autoren des Neuen Testamentes, genauso wie andere frühe christliche Schriften, zum Beispiel Kirchenvater Irenäus, sie alle sagen eindeutig, Christus ist auferstanden. Ich frage mich dann schon, wie manche, ja auch moderne Theologen, so locker mit diesem gewaltigen Konsens umgehen, mit dieser Einigkeit in allen christlichen Schriften des ersten und zweiten Jahrhunderts. Denn das ist auch kein so ein Einzelfall wie bei anderen Religionsgründern, bei Mohammed etwa, der ja eine Vision hatte, oder Buddha, dessen Lehre von seinen Schülern dann weiter überliefert wurde. Bei Jesus gibt es von Anfang an eine Vielzahl von Stimmen aus unterschiedlichen Regionen und auch kulturellen Traditionen, die aber alle, bei allen Unterschieden in den Details, dasselbe berichten. Jesus lebt. Er ist nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart. Und deshalb schreiben die Evangelisten auch letztlich nicht darüber, wer Jesus war, sondern wer er ist. Sie wollen das Personengeheimnis Jesu offenlegen, des Lebendigen. Wie unumstritten die Auferstehung Jesu damals war, zeigt sich auch im ersten Korintherbrief. Denn Paulus kann dort mal in einer Argumentationskette das als Pointe verwenden. Er schreibt dort, wenn du so denkst, dann wäre ja Christus auch nicht auferstanden. Er meint das im Konjunktiv. Er setzt das ganz klar als Fixpunkt seiner Argumentation voraus und nicht als etwas, was erst noch bewiesen werden müsste. Wissen Sie, umso erstaunlicher ist doch diese Einigkeit angesichts dessen, was kurz vor der Auferstehung geschehen und genauso eindeutig bezeugt ist. Das größtmögliche Scheitern eines Menschen. Der Tod am Kreuz, gequält und zur Schau gestellt, ein Todesurteil, das dem Verurteilten jeden Rest an Würde entziehen soll. Was für eine ungeheure Kehrtwende ist das, wenn Menschen, die solch ein qualvolles Ende mit angesehen haben, wenige Tage später voller Begeisterung Gottes Sieg verkünden. Wissen Sie, das hat auch nichts zu tun mit der Verehrung eines Märtyrers, wie wir sie ja auch kennen aus der Geschichte, wo Menschen, die besonders tapfer für eine gute Sache gestorben sind, anschließend als Helden und Heilige verehrt werden. Nein, das Osterevangelium ist so viel mehr als jeder Märtyrerkult. Hier geht es doch um einen umfassenden Sieg, der gefeiert wird. Und sowas denkt sich keiner einfach nur aus. Da muss was richtig, richtig Großes passiert sein. Eine lebensverändernde Kraft, die eben nicht nur durch eine schöne Geschichte, sondern durch ein Ereignis losgetreten wurde. Ich meine die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und noch etwas finde ich durchaus nachdenkenswert. Haben Sie sich schon mal klargemacht, dass ausgerechnet Frauen als erste Zeugen genannt werden? In der Antike hatten Frauen leider noch keine öffentliche Stimme. Es gab in Griechenland einzelne Tempelprophetinnen, die in Trance irgendwelche heiligen Worte von sich gaben. Aber sonst hatten Frauen eigentlich nichts zu sagen damals. Sie waren auch meist vor Gericht nicht als Zeugen zugelassen. Und ausgerechnet Frauen sind die Kronzeugen des Ostermorgens. Sie verkünden das Evangelium den Jüngern Jesu, die dann erst als Nächste dran waren und Jesus begegnet sind. Wissen Sie, sowas denkt sich doch keiner aus. Wer damals in der Antike eine gute Story verbreiten wollte, wählte sich möglichst prominente und glaubwürdige Zeugen und nicht ausgerechnet Frauen wie Maria Magdalena und die anderen, die davon erzählten. Es wundert uns doch nicht, dass auch die Jünger erstmal skeptisch waren, wie wir es in den Osterevangelien selbst nachlesen können. Und zuletzt noch einen Hinweis, den ich weitergeben möchte. Im 1. Korintherbrief, also keine 30 Jahre nach Ostern, zitiert Paulus im 15. Kapitel das vielleicht älteste überlieferte Glaubensbekenntnis der Christenheit. Er schreibt etwas, was nicht von ihm selbst stand, sondern was er selbst empfangen hat, also übernommen hat. Nämlich, dass Christus gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist am dritten Tag. Und dann ist er gesehen worden, zunächst von Kephas, also von Petrus, danach von den Zwölfen. Und dann schreibt Paulus aber weiter, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen, also schon gestorben. Spannend dabei ist, dass Paulus dies gar nicht geschrieben hat, um eine Art Beweis für die Auferstehung zu liefern, im Sinne von, ja, schaut doch, da leben noch einige von den Zeugen. Ihr könnt sie ja fragen, wenn ihr euch unsicher seid. Das war gar nicht die Absicht von Paulus, denn er konnte die Gewissheit um die Auferstehung Jesu bei seinen Lesern voraussetzen. Nein, Paulus hat das mit den 500 Auferstehungszeugen aus einem anderen Grund hier erwähnt. Die meisten leben noch heute, aber einige von ihnen sind schon gestorben. Und darum ging es ihm, dass selbst Zeugen der Auferstehung schon verstorben sind. Also muss niemand meinen, mit ihm sei etwas nicht in Ordnung, weil er selbst im Sterben liegt. Denn darum ging es hier bei den Korinthern. Wenn selbst die Auferstehungszeugen noch nicht erlöst waren von ihrem eigenen Tod, dann brauchen wir auch nicht an der Frage verzweifeln, weshalb wir noch sterben müssen, weshalb unser Leben und unser Körper noch so unerlöst ist. Paulus schreibt dann weiter von der noch kommenden Verwandlung und Auferstehung unseres totgeweihten Körpers, der Gottes Ewigkeit vor sich hat, eben weil Jesus Christus auferstanden ist. Mit herzlichem Gruß aus Gomeringen, Ihr Pfarrer Peter Rostan.